Feuerfrei, der Feuerwehr-Podcast, Folge 6. Ihr hört Feuerfrei, den Feuerwehr-Podcast, heute mit dem Thema technische Rettung aus PKW. Klingt gut. Wir wollen gar nicht lang drum rumreden, weil wir haben heute nämlich viel vor. Wir möchten schauen, dass wir das in einer einigermaßen erträglichen Zeit hinbringen. Und ich glaube, wir legen einfach gleich los.
Dann leg los, Stefan.
Ja, wie legt man denn eigentlich los bei einem Unfall? Also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, so der 0815 Verkehrsunfall, vielleicht jetzt bei uns auf der Bundesstraße nebenan.
Die Autobahn ähnlich ausgebaut ist, muss man sagen.
Mit zwei getrennte, also mit Leitplanke zwischendrin. Wir kommen also hin an so einen Unfall.
Haben uns durch die Rettungsgasse hoffentlich.
Die hoffentlich gebildet worden ist.
Durchgearbeitet.
Also es sollte eigentlich in der Zwischenzeit sich rumgesprochen haben. In Österreich ist wird sehr groß beworben. Also da ist ja ein Riesending gerade. Ich hoffe, bei uns wird sich das auch langsam irgendwie vielleicht auch in die Fahrschulen ein bisschen durchsetzen, dass man sowas mal anspricht.
In Österreich funktioniert das ja ganz gut. Ich war neulich auf der A8 im Stau gestanden und da dachte ich mir, wieso fährt der vor mir eigentlich so weit links? Habe ich in den Rückspiegel geguckt und der hinter mir war auch so weit links gestanden. Schaue ich aufs Kennzeichen, es waren zwei Österreicher.
Ja, klar.
Also sie machen das auch in Deutschland.
Das kostet, glaube ich, richtig Asche in Österreich, wenn man das irgendwie nicht gleich Rettungsgasse macht und dann da irgendwie Probleme draus entstehen.
Ja, also in Deutschland sind es ja, glaube ich, nur 25 Euro für Warngeld.
Das ist ja eher homöopathisch.
Die auch nicht geahndet werden, weil wenn die Polizei durch die Rettungsgasse fährt, hat die weit besser
zu tun. Ja, sie haben da, glaube ich, nichts.
Als das zu ahnden.
So, wir sind dann schlussendlich an unserem Unfall angekommen. Und dann ist ja immer die Frage, wie geht man sowas überhaupt an? Also ist klar, Verkehrsabsicherung ist das allererste, was man überhaupt macht. Da braucht man gar nicht drum rumreden, weil unsere eigene Sicherheit geht vor. Das wird meistens so, ja, so nebenbei vielleicht und ja, machen vielleicht mal zwei Leute Verkehrsabsicherung, aber das sollte man wirklich nicht außer Acht lassen. Auch mit den entsprechenden Geräten, also da reicht es nicht irgendwie Warnträger und ein paar so kleine Leitkegel hinstellen, sondern auf der Bundesstraße zum Beispiel müssen die eine bestimmte Größe haben. Aber das Faltdreieck hat, 90 Zentimeter Schenkellänge.
Also kann ich jetzt nicht sagen.
Groß, nicht größer. Das kleine, auf jeden Fall das größere. Also auf solche Sachen sollte man da schon achten, da gibt es so entsprechende Vorschriften, an die sich selbst die freiwilligen Feuerwehren halten müssen. Es hilft leider nichts. So, und dann hat der Gruppenführer bei so einem Verkehrsunfall beziehungsweise in Zusammenarbeit dann mit dem Einsatzleiter bei uns, die haben dann erstmal einiges zum Tun. Die müssen sich das Ganze nämlich angucken und entscheiden, wie man dann vorgeht.
Damit fängt schon an, wie stelle ich denn mein Fahrzeug richtig auf? Also da kommt es drauf an, wie ist denn der Unfall gelagert? Was heißt, ist eine Vollsperrung nötig, um jetzt nicht unbedingt um an einem Unfall entsprechend zu arbeiten, sondern auch um sich selber abzusichern von den ganzen Sachen. Also wird es vielleicht schon helfen, wenn der Verkehr eh schon steht oder sehr langsam fließt, einfach mal mit dem Löschfahrzeug vorne hinzufahren, das quer hinzustellen. Weil dann ist die Gefahr, wenn der Verkehr steht, nicht mehr gegeben, dass ein LKW oder ähnliches in das Löschfahrzeug reinfährt. Aber der Verkehr steht dann komplett und man kann sicher arbeiten. Außer dass, ohne dass sich dann die Autos noch durch die Unfallstelle durchdrücken.
Es ist dann sowieso ganz nützlich, wenn man ein schweres Auto dabei hat und das hinten hinstellt, quasi so als Schutzschild vor sich hin. Also das macht dann schon entsprechend Sinn. Es kann vielleicht auch mal Sinn machen, die Straße vielleicht nur für 10 Minuten oder sowas zum Sperren, bis man das Gröbste mal erledigt hat. Und dann kann man ja vielleicht vorsichtig an der Unfallstelle vorbeileiten, wenn die Straße entsprechend sauber ist und das alles frei ist. Wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit, was bei uns so gemacht wird. So, dann sollte man sich das Unfallauto als erstes mal genau angucken. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass die Insassen eingeklemmt sind. Also mindestens einer eingeklemmt ist, weil sonst wird das Ganze relativ witzlos. Sonst braucht man das Auto zum Glück nicht aufschneiden.
Sonst heißt dann, ja, Rettungsdienst ist vor Ort, Person ist befreit.
Und ja,
da macht die Feuerwehr auch nichts mehr.
Das wäre natürlich der Optimalfall. Also wir gehen einfach mal davon aus, zum Beispiel jetzt der Fahrer ist eingeklemmt am Steuer. Dann gucken wir sich als nächstes an Airbags. Die heutigen Autos sind ja voll gestopft mit Airbags. Also da gibt's ja Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag ist ja Standard. Knie-Airbag, Schulter-Airbag, Vorhang-Airbag, Kopf-Airbag, Seiten-Airbag, Hüft-Airbag. Was haben wir noch vergessen? Also da gibt's Unmengen an Airbags. Und die alle rauszufinden ist unter anderem hoffentlich auf der Rettungskarte, die in der Sonnenblende steckt, eingezeichnet.
Also auf der Rettungskarte ist es eingezeichnet, aber
ja, hoffentlich hat das Fahrzeug. So rum muss man sagen, genau. Also das ist zum Beispiel eine sehr gute Informationsquelle. Und dann schaut man sich einfach an, haben die Airbags schon ausgelöst, weil dann stellen sie keine Gefahr mehr dar. Oder sind zum Beispiel Dach-Airbags noch nicht aufgegangen, so Vorhang-Airbags oder sowas, weil die haben doch einiges noch an Potenzial und können uns vor allem später dann mal Schwierigkeiten bereiten. Ja, Verletzte ist so eine Geschichte, also wie schwer ist der verletzt, muss ich den jetzt sofort notfallmäßig versorgen, weil der Notarzt, das ist immer so eine Sache, das kann sein, dass der von weiter her kommt. Also es ist auch nie schlecht, wenn die Feuerwehr entsprechendes Personal dabei hat, die eine sanitäterliche eine Ausbildung als Sanitäter haben.
Zum Thema sanitötlich.
Genau.
Ja.
Also das ist nie schlecht, sowas dabei zu haben. Wir haben jetzt bei uns sogar im ELW einen großen Rettungsdienstrucksack. Das ist schon ein bisschen besser ausgestattet, das Ding.
Das ist der, mit dem die Rettungswegen auch unterwegs sind.
Genau, also da ist schon ein bisschen mehr dran in dem Teil. Also man braucht dann natürlich Personal, die damit umgehen können, aber das ist natürlich eine schöne Geschichte. Also um solche Leute muss man sich schon bemühen, dass man die erstens mal bei der Stange hält und zweitens auch weiterbildet und solche Sachen dann denen auch ermöglicht. Bei uns wird das in letzter Zeit eigentlich ganz gut forciert, also wir sind da gar nicht so schlecht ausgestattet, möchte ich jetzt mal sagen.
Und es finden auch immer wieder Lehrgänge statt, wo dann Feuerwehrler von uns, Feuerwehrmänner und Frauen, dann dementsprechend Lehrgänge besuchen, um eben, wenn wir vorm Rettungsdienst eintreffen, hier bereits adäquate Hilfe leisten zu können.
Das ist natürlich auch wichtig, dass der Verletzte dann jemand zur Seite gestellt kriegt, der dann da wirklich drin bleibt, mit dem redet, den versorgt, schon mal schaut, was ist überhaupt alles los.
Die Patientenbetreuung ist auch
ein ganz zentraler Punkt,
weil, stellt man sich vor, man hat mit der Feuerwehr wahrscheinlich noch nie zu tun gehabt, ist verunfallt, steht eh schon unter Schock, hat Angst, was passiert denn jetzt? Und dann kommen da so ein paar Leute, die auch noch rumbrüllen und es ist laut und sonst was und die halten da Schere, Spreizer, sonst was Technik hin und her und das Auto knarzt und quietscht und macht und tut und dann denkt man ja auch, ey, was geht denn hier ab?
Geht's ja los, dann läuft der Stromerzeuger, das Hydraulikaggregat läuft, die Geräte selber machen bei der Anwendung jetzt nicht so viel Lärm, aber wenn es dann natürlich ans Blech verbiegen geht oder sowas, das Auto arbeitet, also das ist immer gut, wenn da jemand dabei ist von der Feuerwehr, der dann dem auch erzählen kann, was mir da jetzt überhaupt zu machen. Also so in die Richtung, ja, jetzt machen die Tür da auf, die spreizen also jetzt die Scharniere da weg und da machen wir jetzt die Tür da weg, dass wir besser hinkommen und dann machen wir vielleicht noch irgendwelche Gläser raus, da kommen wir nachher noch dazu. Dass derjenige einfach ein bisschen beruhigter ist.
Weiterer Vorteil ist natürlich, wenn man jemand drin hat im Fahrzeug, der denjenigen betreut, der sieht das, was im Fahrzeug ist, wie sich das Fahrzeug verhält. Wenn man jetzt beispielsweise die Türe aufspreizt, sei es, der ist mit den Beinen eingeklemmt und vorne am Scharnier wird gearbeitet und er sieht, dass sich unten was bewegt, dann kann er sofort Rückmeldung nach außen geben, dass man hier entsprechend entweder umsetzen muss oder andere Techniken anwenden, um eben jetzt eventuell jemand, der da drin nicht mehr so ganz in der Lage ist, jetzt zu schreien oder was auch immer, oder bevor er schreit vor allen Dingen, hier eben das anzupassen.
Ja, meistens. Also ich kann mir vorstellen, ich habe zum Glück noch keinen so schweren Unfall erlebt. Tut es bestimmt auch weh.
Das also kann man vorstellen.
Also der Rettungsdienst wird denjenigen dann wahrscheinlich auch mit Schmerzmitteln entsprechend behandeln.
Wenn es denn geht.
Ja, wenn es denn geht, das wäre natürlich immer ganz gut. Das heißt, der kriegt dann eh nicht mehr so viel mit. Der kann also nicht sagen, Leute, da kommt die Tür mir jetzt unten am Fuß entgegen. Sondern da ist es dann eben genau derjenige da drin.
Na, wir hatten auch schon den Fall, dass der Rettungsdienst sich eben beziehungsweise mit einer Absprache mit dem Notarzt eben dagegen entschieden hat, hier Schmerzmittel zu geben. Einfach deswegen, weil der Patient schon so instabil war und die Schmerzmittel, die Körperfunktionen so weit runtergefahren hätten, dass er eventuell ins Koma gefallen oder ähnliches.
Das wäre dann natürlich nicht so toll. Da geben wir das.
Deswegen muss man das eben abwägen und dann wirklich in Absprache mit dem Rettungsdienst und vor allen Dingen auch mit dem Notarzt das dann
vornehmen. Man muss jetzt dazu sagen, in dem Moment, wo man wirklich eine technische Rettung macht, das heißt, so einen Patienten da rausschneidet, ist der Notarzt im Prinzip Chef am Einsatzort. Weil der eben zum Gesundheitszustand von dem Patienten einiges sagen kann und der auch sagen kann, ich will jetzt eine patientenorientierte Rettung, weil vielleicht irgendwelche Rückenverletzungen oder ich brauche das irgendwie genau, dass man den Grad raushebt, eben Wirbelsäulengeschichten oder ich brauche Crashrettung, weil es halt schon spitz auf Knopf steht. Also das ist, der entscheidet, wie das Auto im Endeffekt aufgemacht wird.
Also zur Info, eine Crashrettung, haben wir es ja gerade angesprochen, ist eine Rettung unter allen Umständen. Was heißt, Türe aufreißen, Patient raus. Und zwar ein bisschen aufpassen, was denn mit dem so los ist, aber hier zählt auf jeden Fall Geschwindigkeit, weil da geht's wirklich um Leben und Tod.
Im Gegensatz dazu, patientenorientierte Rettung, sagt man dann eher, das ist jetzt egal, ob der jetzt halt noch 5 Minuten länger drin hockt, der ist soweit stabil. Das heißt, man kann das Ganze schön sanft angehen, kann sich das alles genau anschauen und kann das alles ein bisschen viel geplanter machen. Ist einfach schonender, das Ganze. Also Das Auto wird nicht so rumgerissen und alles. Gut, da sind wir schon beim ersten Auto rumreißen. Jetzt gehen wir so ein bisschen die Reihenfolge durch. Also wir haben jetzt unseren Mann da drin. Als nächstes wird also von der Mannschaft das ganze Gerät erstmal hergerichtet. Ist klar, man braucht eine Menge Gerätschaften dazu. Da hat sich das als ganz gut erwiesen, so eine Bereitstellungsfolie haben wir das, wo man einfach ausbreitet und da die ganzen Gerätschaften drauflegt.
Wie groß ist die Folie? So 2 Meter mal 2 Meter?
Ja, ich glaube 3 Meter sind's. Aber sowas in die Richtung. Das ist eine schöne, stabile Folie, die man dann einfach auf die Straße legt oder mal auf die Wiese legen kann und da die ganzen Gerätschaften ablegen kann. Das heißt, man hat sie schön übersichtlich und sie werden vor allem nicht dreckert.
Das ist ganz wichtig.
Ist ja ganz wichtig. Gerade bei dem Hydraulikzeug, wenn man dann mal abkuppeln muss, Dreck drin, dann war's das. Gut, also dann sind wir, glaube ich, am ersten ganz wichtigen Punkt, Unterbau. Warum eigentlich Unterbau?
Der Unterbau ist deswegen wichtig, weil, jetzt stellt man sich vor, okay, das Auto steht, angenommen jetzt mal, noch auf allen 4 Reifen, aber wenn man so ein Auto hinkommt, das wackelt. Das Auto ist teilweise verformt, was heißt, das wackelt eventuell noch ein bisschen mehr und dem drin tut jede Bewegung dieses Fahrzeugs weh, weil der irgendwo eingeklemmt ist, weil, jetzt mal ganz hart gesagt, einfach ein Pedal in seinem Unterschenkel stecken kann. So unangenehm, wie sich's anhört, aber das kann eben sein.
So ist Leben.
Also tut ihm jede Bewegung dieses Fahrzeugs weh. Und ganz schlimm wäre natürlich, wenn sich dieses Fahrzeug irgendwie bewegt, wenn ein Feuerwehrler drunter liegt, weil der irgendwas an diesem Fahrzeug machen muss. Und um das zu verhindern, wird das Fahrzeug unterbaut. Was heißt, das Fahrzeug kann er nicht mehr wegrollen? Und dieses Fahrzeug bewegt sich nicht mehr. Und jetzt, wie macht man das am besten?
Gut, da gibt's jetzt verschiedene Möglichkeiten. Da haben ja die bekannten Hersteller ganze Arsenale von Unterbaulösungen mit Lego-Steinchen-System bis hin zu irgendwelche Klötze, wo man einfach bloß reinschiebt. Bei uns hat sich auf jeden Fall das System mit Keilen bewährt. Also irgendwas, wo Keile drin sind, dass man da einfach stufenlos unterbauen kann. Das ist eine ganz schöne Geschichte. Es gibt auch die Möglichkeit, einfach Holzbretter, Klötze, Kanthölzer, Balken, was auch immer drunter zu legen und dann das Ventil zum Ziehen vom Reifen. Wobei man dazu sagen muss, das geht natürlich nicht immer. Also wer schon mal so einen schönen Frontaufprall gesehen hat, der Reifen wird wahrscheinlich immer viel Luft haben.
Und wenn er denn noch da ist.
Wenn er denn noch da ist und die Federung ist auch nicht mehr so wirklich so funktionsfähig. Also bei uns hat sich das eben bewährt, irgendwas Stufenloses. Da gibt's also die verschiedensten Systeme. Und unterbaut wird grundsätzlich unter der A- und B-Säule. Jetzt mal zur Erklärung A- und B-Säule. Man zählt also von vorne, von der Windschutzscheibe her, die senkrechten Stahlteile, die Säulen, zählt man einfach die Buchstaben nach durch. Das heißt, die Säule, wo die Frontscheibe drin ist, ist die A-Säule. Normalerweise die, wo der Gurt dranhängt vom Fahrer, ist die B-Säule. Und dann geht's eben nach hinten C, D, je nachdem, wie viele Säulen das Auto dann hat. Also A- und B-Säule wird unterbaut, dass eben hier der zentrale Teil von dem Auto stabilisiert ist.
Was man da machen kann, so ein Trick aus dem Einsatz, wenn man jetzt wirklich das unterbaut und man schiebt den Keil rein, dann liegt das Fahrzeug zum aktuellen Zeitpunkt auf. Das Problem ist, das Fahrzeug kann immer noch so ein bisschen nach oben weg, weil es wird ja nur von unten unterbaut. Was man jetzt machen kann, ist sich einfach in das Fahrzeug hinstellen mit dem Rücken und beispielsweise in der im Rathaus das Fahrzeug leicht anheben oder unten an der A- oder B-Säule leicht anheben und den Keil noch ein Stück weiter reinstellen, dass das Fahrzeug auf Spannung aufliegt auf dem Keil. Und damit hat man dann noch ein bisschen mehr Stabilität. Haben wir unser Fahrzeug also jetzt unterbaut? Bleibt jetzt die Frage, was machen wir denn jetzt? Das entscheidet in der Regel, also es sollte in der Regel der Gruppenführer entscheiden, in Absprache eben mit dem Einsatzleiter und mit dem Notarzt. Beziehungsweise auch mit dem Abschnittsleiter, mit dem Notarzt, je nachdem, wie groß diese ganze Sache ist.
Ja, jetzt geht's los. Man muss sich natürlich erstmal einen Zugang in das Fahrzeug verschaffen. Normalerweise bei einem entsprechend starken Aufprall, sage ich jetzt mal, ist von den Seitenscheiben von mindestens einer mal nimmer viel übrig. Also die werden wahrscheinlich durch die Verformung dann geplatzt sein. Sollte das nicht der Fall sein oder zum Beispiel durch die Hinterscheibe mal rein müssen, gibt's da ganz einfache Möglichkeiten. Das sind also diese Glaskörner, die man einfach an der Ecke ansetzt, dann drauf entweder mit einer Feder draufschnalzen lässt oder mit einem normalen Körner draufdrückt. Also da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Auf jeden Fall muss diese Scheibe raus. Das Problem an den Scheiben ist, da gibt es zweierlei Gläser. Das ist zum einen Einscheibensicherheitsglas und Verbundsicherheitsglas.
Wem das jetzt ESG nicht sagt, und VSG.
Genau, ESG, VSG. Wem das jetzt nicht sagt, Einscheibensicherheitsglas ist also das Glas, wenn man reinhaut, das zerspringt in lauter kleine Teile. So kleine paar Millimeter große Stückchen, die sind nicht allzu scharf, aber sie sind noch scharf. Und es gibt eben das Verbundsicherheitsglas, das ist meistens Frontscheiben, teilweise Heckscheiben, ganz teilweise sogar schon Seitenscheiben, habe ich schon gesehen aus VSG. Und das kann man, also da kann man reinhauen, so viel man will. Das, da ist eine Folie mit eingearbeitet, eine Kunststofffolie zwischen zwei Scheiben. Das hält also ein bisschen was aus, da braucht man dann ein bisschen speziellere.
Ja, die, ist ja dafür, die sind ja dafür gedacht, dass beispielsweise beim normalen Fahren und es fällt irgendwas auf die Scheibe, sei es ein Stein, sei es ein größerer Steinschlag oder sei es irgendwas, was
Fußgänger.
Auf die Frontscheibe aufschlägt, dass sie nicht durchschlägt. Das heißt, dass der Fahrer dahinter geschützt ist. Der wird wahrscheinlich einen riesen Schreck kriegen, aber das Ding schlägt nicht durch und der Fahrer kann das Fahrzeug zum Stehen bringen.
Meistens ist ja sogar bei den heutigen Karosserieteile die Frontscheibe ist ja sowieso eingeklebt und erfüllt sogar eine tragende Funktion von der Karosserie. Das heißt, ich habe hier, wenn die Scheibe irgendwie weg ist auf einmal, ein Mordstabilitätsproblem in der ganzen Karosserie drin, weil sie die dann verwinden kann. Und da ist natürlich dann schon ein bisschen Stabilität von der Scheibe gefragt. So, jetzt nur ein Trick zu der Seitenscheibengeschichte. Wir haben das also bei uns so gelöst, dass wir einen Paketbandroller mit im Auto haben, den dann oder mit dem dann die Scheibe abkleben, also so netzmustermäßig einfach ein paar Klebestreifen drauf machen.
Das muss man jetzt nicht sonderlich akkurat machen,
ja, sondern reicht wirklich. Ja, das reicht einfach schnell drauf und gut ist. Ein bisschen Problem ist es natürlich, wenn das Ganze nass ist, dann haben wir einfach ein Tuch dazugelegt, das hält dann einigermaßen, das reicht auf jeden Fall. Das heißt, uns zersplittert die Scheibe nicht sofort in tausend Teile, sondern die hält einigermaßen zusammen. Man kann sie dann von innen schön rausdrücken oder von der Seite irgendwie rausdrücken. Also da gibt's, das muss man einfach mal ausprobieren. Ich kann da nur jedem empfehlen, mal zum örtlichen Schrotthändler zu gehen, mal ein Auto holen und einfach mal dran rumspielen. Also das ist, ersetzt überhaupt nichts.
Die haben da normalerweise auch nichts dagegen. Wenn das Fahrzeug ausgeschlachtet ist oder...
Es muss halt trocken sein.
Genau, also das Fahrzeug muss trocken sein, was heißt keine Flüssigkeiten mehr im Fahrzeug, kein Benzin, kein Öl, kein Wasser mehr. Bei uns ist es so, wir kriegen da regelmäßig Fahrzeuge, das Einzige, was wir ganz lassen müssen, sind die Reifen, weil die eben noch weiterverkauft werden wollen.
Ja, meistens kann man sie sogar noch weiterverkaufen. Dann nur kurz zur Frontscheibe. Wir haben ja schon gesagt, die Frontscheibe braucht ein bisschen eine Sonderbehandlung. Die heißt bei uns Glasmaster. Also ich weiß jetzt nicht, ob das ein Markenname oder auf jeden Fall ist es so eine Glassäge. Das heißt, man haut ungefähr auf der Hälfte von der Scheibe ein Loch in die Frontscheibe rein mit dem speziellen Hammer. Da kommt man dann nicht sehr weit. Also die wird zwar ein paar Sprünge kriegen, aber die bleibt im Großen und Ganzen am Stück. Und dann ist das eine Spezialsäge, mit der man dann eben einmal quer durch die Scheibe durchsägt. Und zwar machen wir das einfach auf Hälfte von der Scheibe, also auf der halben Höhe, einmal quer durch. Da kann man dann nämlich gleich auf der gleichen Höhe die Schnitte ansetzen, wenn man das Dach runternehmen will. Da kommen wir auch noch nachher dazu. Und haben dann die Scheibe praktisch in zwei Teile geteilt. Die Teile bleiben dann da, wo sie sind. Das ist nur der Sinn, dass sie auseinander ist. Wenn wir jetzt da Probleme haben im Zugang, kann man da auch mal ein Fenster reinschneiden oder was. Also das, da gibt es die vielfältigsten Möglichkeiten. Problem an der Sägerei ist, dieser Glasstaub ist ziemlich lungengängig. Also der ist sehr fein. Das heißt, man sollte da dann doch zumindest Staubmasken auf jeden Fall, aber eine Schutzbrille anziehen, sodass man diesem Glasstaub nicht ausgesetzt ist.
Der Glasmaster ist auch eine Besonderheit. Der hat nämlich die Sägezähne sind so geformt, dass der Glasstaub nach außen befördert wird. Also wenn ich diese, also irgendwas fällt immer rein natürlich, ja, aber natürlich sobald ich, im Endeffekt, der funktioniert also nur auf Zug. Ich stecke den also rein in diesen Schlitz, den ich gemacht habe und ziehe nach außen. Somit werden die ganzen Glassplitter, die da entstehen, nach außen befördert und dringen nicht oder nur sehr, sehr wenig.
Zu einem geringen Teil auf jeden Fall.
Nur zu einem geringen Teil in den Fahrgastraum ein.
Funktioniert sogar erschreckend gut. Erschreckend. Muss man sagen. Erschreckend gut, ja, weil es ist so ein einfaches System. Man sollte aber doch nie vergessen, den Patienten bei solchen Arbeiten dann, also gerade Glasarbeiten, mit einer Patientendecke oder mit einer Krankenhausdecke irgendwie abzuschirmen, zur Not auch mit so einer silbern-goldenen Rettungsdecke, also es steht auch schon reichen, dass der halt die Splitter nicht gleich abkriegt, weil es kann zum Beispiel sein, der hat irgendwie eine Platzwunde am Kopf oder sowas und da natürlich den Glasstaub reinzukriegen, tut bestimmt gut.
Oder die Splitter, die im Krankenhaus, die also freuen das, sich dann.
Die freuen sich, Mords. Also da den Patienten immer ein bisschen abschirmen von dem Ganzen, dann, das ist eben auch Aufgabe von diesem Ersthelfer da drin daneben.
Jetzt haben wir das Glasmanagement, die Scheiben entfernt. Was heißt, was ist denn noch wichtig an dem Fahrzeug? Mir fällt jetzt ein, was die anderen außenrum machen. Das ist einmal Brandschutzsicherstellung, auslaufende Betriebsstoffe binden. Das heißt, wenn jetzt Öl ausläuft, dass das nicht in die Kanalisation läuft oder wenn Benzin austritt, dass man hier eben den Brandschutz sicherstellt. Da ist ganz wichtiger Punkt und auch ein sehr kontrovers diskutierter Punkt, das ist die Batterie. Wie ist denn deine Meinung dazu, Stefan?
Ja, also man muss jetzt sagen, die Batterie ist abklemmen, also es geht um die Batterie abklemmen, ist schön und gut, aber man muss jetzt zum einen sehen, die ganz neuen Autos, die Sitzverstellung zum Beispiel geht elektrisch. Das heißt, ich kann mir da schon mal sehr viel Platz schaffen, wenn das die Fußverletzungen entsprechend zulassen, wenn ich den Sitz einfach mal zurückfahre. Vorausgesetzt sitzt auf dem Rücksitz niemand, der freut sich dann. Aber da kann man sich entsprechend Platz schaffen im Fußraum, indem man einfach den Sitz zurückfährt oder wenn man die Lehne ein bisschen zurückstellt, dass man dem, keine Ahnung, gemütlicher hinsetzen kann oder was auch immer. Also diese Sitzverstellung geht halt nur mit Strom. Das sollte man sich dann natürlich überlegen, wenn man die Batterie mal abklemmt hat. Dann sollte man sich vor allem überlegen, wenn man draufkommt, oh, klemmen wir doch die Batterie wieder an. Die ganz neuen Autos haben Speicherpositionen, also die speichern die Fahrerposition, fahren dann vielleicht unkontrolliert in der Gegend rum, an sowas sollte man auch denken.
Wichtig ist dann auch, dass man, wenn man die Batterie abklemmt, das wirklich mit dem Schraubenschlüssel macht und jetzt nicht mit dem Seitenschneider das Kabel durchzieht.
Ja, das wäre ganz schlecht. Ein weiterer Punkt, was immer wieder angeführt wird, ja, dann sind ja die Airbags stromlos und können nicht mehr ausschalten. Das ist jetzt nur teilweise richtig, weil normalerweise diese Airbag-Steuergeräte Energiespeicher in sich eingebaut haben, die also die Funktionsfähigkeit dieser Airbags nur mehrere Minuten, wenn nicht sogar eine halbe Stunde oder was aufrechterhält. Da ist einfach die Idee dahinter, dass wenn bei einem Unfall wirklich die Batterie abgeklemmt werden sollte oder zerstört wird oder was auch immer, dass also keine Energieversorgung mehr ist, dass trotzdem dann die Airbags noch auslösen können. Die sind dann natürlich entsprechend dimensioniert. Also wir klemmen sie bei uns in der Feuerwehr regelmäßig ab, auch bei kleineren Einsätzen, weil es ganz einfach die Brandgefahr wirklich verringert. Also wenn irgendwo ein Kabel durchgescheuert ist, normalerweise sollte die Sicherung anspringen, dafür sind sie da. Aber man weiß ja nie, also wir machen das Auto grundsätzlich stromlos. Aber ich denke, das muss jeder so ein bisschen für sich entscheiden. Das ist immer so, ja, da gibt's mehrere so Geschichten, wo es halt einfach Lehrmeinungen gibt und es gibt einfach die persönliche Meinung oder persönliches Ding. Ich glaube, das muss jeder für sich entscheiden. Es ist mit Sicherheit, wird das Auto nicht gleich in die Luft fliegen, weil man die Batterie nicht abklemmt.
Deswegen hat man auch den Brandschutz da, falls doch wirklich irgendwas sich entzündet, dass man da sofort was dagegen tun kann. Hier nochmal ein kleiner Nachtrag zum Glasmanagement. Man kann sich natürlich auch Arbeit sparen, wenn man einfach die Scheiben runterfährt. Was heißt, wenn man schon in das Fahrzeug reinkommt, weil eine Scheibe kaputt ist oder beispielsweise die Tür hinten noch aufgeht, dann kann man versuchen, diese Scheiben eben nach unten zu fahren, sei es jetzt elektrisch oder mit der Handkurbel, aber dann kann man sich das Entfernen der Scheiben sparen.
Das ist überhaupt keine schlechte Idee, vorm Spreizen einfach mal zum Schauen, ob die Tür überhaupt aufgeht. Nicht einfach, ah ja, die Tür müssen wir aufmachen, Spreizer ansetzen, weil dann geht sie nicht mehr auf von Hand. Also meistens, es kann sein, dass sie dann nur aufgeht. So, dann sind wir schon genau beim Thema, jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben. Und zwar jetzt kommen wir zum eigentlichen Arbeit des Ganzen.
Und zum zeitfressenden Teil.
Zum zeitfressenden
Teil. Das ist einmal auch diese goldene Stunde der Rettung erwähnt. Wenn man sagt, okay, man hat ab Unfallereignis ungefähr eine Stunde Zeit. Und mit jeder Minute, die man dann länger braucht, verringert sich die Überlebenswahrscheinlichkeit. Jetzt muss man sehen, zu dieser Stunde, da gehört alles rein, was vom Unfallereignis bis zur Einlieferung ins Krankenhaus gehört. Also bis es wirklich vom Arzt im Krankenhaus übernommen wird.
Da geht's jetzt schon los, die Alarmierung selber, also bis vom Zeitpunkt, wo der Unfall passiert, bis dahin, dass der Alarm bei der Feuerwehr ankommt, vergehen ungefähr 2 Minuten. Das ist einfach die Zeit dazwischen, bis Ersthelfer da sind, bis die sich auch ein Bild der Lage gemacht haben. Wäre auch nicht schlecht, dass man das vorher weiß, bevor man den Notruf anruft. Dann die ganze Notrufaufnahme, dann muss der Disponent in der Feuerwehrleitstelle auch noch ein bisschen was tun. Und bis der Alarm dann wirklich rausgeht, sind die ersten 2 Minuten weg. Die nächsten 2 Minuten braucht die Feuerwehr, um überhaupt mal auszurücken.
Wenn es überhaupt reicht.
Wenn es reicht, also eher vielleicht 4 Minuten.
Also insgesamt sind wir vielleicht dann schon mal 10 Minuten.
Wenn's ja, sowas in die Richtung. Wenn es blöd geht, sind wir schon bei 10 Minuten. Dann brauchen wir vielleicht nur 5 bis 10 Minuten Anfahrt.
Ja, wenn es reicht.
Die brauchen wir auf jeden Fall. Also auf der B17 eher 10 bis 15 Minuten, je nachdem, wie gut die Rettungsgasse ist. Und dann sind wir erstmal vor Ort, müssen also das ganze Klapperdatsch, was wir jetzt bis jetzt besprochen haben, erstmal durchziehen. Dann gibt's jetzt, ab jetzt die größten Unterschiede in die Einsatzzeiten, weil jetzt entscheidet sich, wie schnell das Ganze geht mit der Rettung, weil das kann gehen von 2 Minuten mal schnell die Tür aufmachen, bis 1,5 Stunden wirklich extrem eingeklemmt. Also haben wir alles schon gehabt. Wir haben wirklich schon mal 1,5 Stunden gebraucht, bis wir jemanden rausgehabt haben, weil das Auto so stabil war und so verformt war, dass wir da einfach ja Probleme gekriegt haben.
Mir fällt da spontan der Einsatz mit dem LKW ein, der dem anderen LKW zum Beispiel aufgefahren ist. Genau.
Also der war wirklich extrem.
Also war, wenn man es kurz zusammenfasst, ein LKW, ich glaube, am Stauende gestanden und der andere LKW ist ihm hinten aufgefahren und der Fahrer war so schlimm eingeklemmt in seiner Fahrerkabine, dass man ihn durch die Ladefläche von hinten hat man das Fahrerhaus aufgeflext und hat ihn dann über den Sitz, den man dann zurückgedreht hat, von hinten über die Ladefläche rausgerettet, weil es nicht anders ging. Und da hat man auch probiert und gemacht und getan. Das hat, glaube ich, auch, weiß nicht, über eine Stunde gedauert.
Also da wäre natürlich der Notarzt der Crashrettung, da wird es dann durchaus interessant. Gut, dann braucht natürlich der Rettungsdienst, bis der im Krankenhaus ist, braucht auch seine Viertelstunde, 20 Minuten oder sowas, bis der stabilisiert ist soweit. Ja, und dann ist die Stunde schon voll. Und dann war's das. Also da dürfen wir nicht allzu viel Zeit verlieren. Deswegen ganz wichtig, eben genau diese Schneiderei und diese ganze Geschichte üben, üben, üben. Da führt nichts dran vorbei. Also Feuerwehren, die einen Rettungssatz haben und vielleicht sogar eine Autobahn oder Bundesstraße daneben haben, die wissen das sowieso. Aber gerade kleinere Feuerwehren, wo vielleicht nur eine Zusatzbeladung THL haben, auch da ist es mal gar nicht schlecht, einfach zum Schrotthändler zu gehen, Auto zum holen, sich vielleicht aus einer größeren Stützpunktfeuerwehr jemand zu holen, der sich da schon auskennt damit. Oder, was immer ganz gut ist, zum ADAC zu gehen. Die bieten Schneidtrainings an, da kann man also wirklich unter äußerst professioneller Anleitung das Ganze da von Grund auf lernen.
Da kriegt man dann auch nicht so ein Unfallfahrzeug, sondern eben Nullserienfahrzeug, ja, wenn man Glück hat. Das heißt, das ist dann wirklich mal State of the Art, neueste Technik.
Vielleicht sogar frisch gecrashed, dass man auch wirklich mal richtige, realistische Verformungen hat. Also da gibt's viele Möglichkeiten, das Ganze zum Üben. So, dann geben wir jetzt ein bisschen Gas. Und zwar gibt's mehrere Schritte bei der technischen Rettung. Und das Ganze geht los mit der Versorgungsöffnung. Die haben wir schon. Da gehen wir über die Scheibe rein, über Heckklappe, über irgendeine Hintertür. Also irgendwie kommen wir immer in das Auto rein. Das ist also nur dafür da, dass der Erstversorger da drinnen in dem Auto mit Platz nehmen kann. Dann geht's weiter. Die Erstöffnung nennt man das also, wo wir dann uns einfach Zugang zu den Patienten verschaffen, wo dann auch entsprechend mehr Material, zum Beispiel der Notarzt, zum Beispiel irgendwelche Infusionen durchgehen können. Das kann die Versorgungsöffnung sein. Das kann aber auch sein, dass das dann ein kleiner Spalt in der Tür oder was ist. Und dann geht's jetzt
Hauptsache mal hinkommen.
Genau, Hauptsache hinkommen. Man braucht also da einfach mal ein bisschen Zugang dazu. Und dann geht's jetzt an die eigentliche Arbeit, nämlich die Rettungsöffnung. So, und da gibt's jetzt natürlich Möglichkeiten über Möglichkeiten. Jetzt machen wir mal so den Standardfall. Türe raus, große Seitenöffnung, Dach weg.
Das, was man oft sieht, Dach weg, was in der Praxis gar nicht so oft gemacht wird, weil man muss wissen, auch das Dach ist ein tragendes Teil in einem Fahrzeug, und wenn man das wegnimmt, verliert dieses Fahrzeug wahnsinnig an Stabilität. Deswegen ist beispielsweise bei Cabrios teilweise eine ganz andere Bauform von den Fahrzeugen, weil die ganze Stabilität eben dann durch die restliche Karosserie kommen muss.
Man kann sich das vorstellen, ein Auto ist im Prinzip ein Bodenblech mit mehrere Säulen dann nach oben, und das Bodenblech muss alles halten, also das muss die gesamte Längsstabilität sicherstellen, und beim normalen Auto ist es eben über das Dach. Geschieht das über die Säulen, wird dann ins Dach eingleitet, die Kräfte, also das ist wie so
eine Brückenkonstruktion. Wie so
eine Brücke, ja genau, so kann man das sehen. Also in dem Moment, wo man das natürlich wegnimmt, hat man da ein Problem. So, fangen wir mal an mit der Rettungsöffnung. Wir fangen also einfach ganz normal an, die Tür rauszunehmen. So, wie macht man das jetzt?
Ja, man muss erstmal einen Spalt finden. Das Problem ist, wenn kein Spalt da ist, was natürlich durch den Unfall mal so und mal so sein kann, also entweder wir haben gar keinen Spalt oder wir haben halt einen Riesenspalt durch den Unfall. Wird's mal angenommen, wir haben keinen Spalt, muss man sich diesen Spalt schaffen, um die Türe wegzumachen. Die Türe macht man im Regel das so weg, dass man eben versucht, die Scharniere wegzuspreizen, also wirklich aus der Verankerung zu reißen. Dafür kann man jetzt den Spreizer vorne am Rathaus ansetzen und einfach mal den Kotflügel zusammendrücken. Der schöne Effekt dadurch, das weitere Fahrzeug verformt sich jetzt nicht, sondern nur dieser Kotflügel zieht sich zusammen. Das heißt, das Blech vom Kotflügel zieht sich auch von der Tür weg, und wir kriegen genau dort, nämlich an den Scharnieren an der Tür, an der A-Säule unsere Öffnung.
Man sieht dann auch gleich rein, sieht, das sind meine Scharniere, da muss ich also ansetzen und legt dann einfach mal los, also fast. Man sollte das also schon mal geübt haben, dass man weiß, wie sich sowas verhält. Weil man muss also möglichst nah an diese Scharniere hinkommen, möglichst weit in diesen Türfalz reinkommen. Und man muss aber ein stabiles Teil erwischen. Also es bringt mir nichts, wenn ich einfach irgendein Blech wegbiege, sondern ich brauche wirklich ein Teil, wo mit dem Scharnier verbunden ist. Und dann ist eben wichtig, den Spreizer ansetzen, auffahren und erstmal arbeiten lassen, also erstmal Weg machen. Nicht einfach auffahren, wieder zufahren, wieder ein bisschen rein, wieder ein bisschen auffahren, zufahren, wieder ein bisschen rein. Also das bringt überhaupt nichts, sondern man muss einfach diesen Spreizer so lange arbeiten lassen, bis er eben entweder auf ein schwaches Blech kommt, abrutscht oder was auch immer. Also wirklich Weg fahren lassen. Bei uns ist es so, wir haben eine ziemlich große Hydraulikpumpe, die hat also eine Druckumschaltung, das heißt, die fährt zuerst relativ viel Ölmenge bei ziemlich geringem Druck, also auch wenig Kraft. Und wenn man dann wirklich diese Spreizkraft braucht, schaltet die um auf den Hochdruckmodus, fährt eben dafür weniger Geschwindigkeit, aber hat dafür richtig Kraft. Das merkt man und den Umschaltpunkt muss man vor allem abwarten können. Also nicht, wenn jetzt der Spreizer nichts mehr, wenn da nichts mehr geht, wenn der sich nicht mehr bewegt, nicht sagen, oh, jetzt geht nichts mehr, gleich aufgeben, wieder neu ansetzen, sondern einfach mal draufbleiben und den Umschaltpunkt abwarten. Und das ist eben genau der Grund, warum man das so viel üben muss, dass man da einfach ein Gefühl für das Werkzeug kriegt. Dass man da einfach ein Gefühl dafür kriegt, wie verhält sich das Ganze, wie verhält sich das Blech vor allem, was spielt da alles mit. Dann gibt's auch den Effekt, dass sich der Spreizer einfach zur Seite wegdreht. Man versucht dann immer instinktiv dagegen zu halten.
Und plötzlich steht man zwischen Fahrzeug und Spreizer und
kommt plötzlich raus. Steht man drin und denkt sich, oh, der kommt aber schnell näher. Also probiert es erst gar nicht, das könnt ihr nicht da halten. Der Spreizer hat irgendwie mehrere Tonnen Spreizkraft da an der Seite, die über den Hebel entsprechend da übertragen worden. Also das kann man nicht wirklich halten. Also da dann in dem Fall natürlich aufhören und neu ansetzen.
Jetzt haben wir mal die Tür soweit aus den Scharnieren. Jetzt hängt sie vielleicht noch hinten am Schloss. Da hilft es einfach, den Spreizer umzusetzen. Jetzt sollte man vielleicht einen zweiten Mann, man ist ja vorne immer zu zweit, arbeiten tut nur einer an diesem Gerät. Eben genau, dass das keiner dazwischen reinlangt oder dass mal eingeklemmt werden kann selber bei dieser Arbeit. Wichtig ist dann, okay, wir entfernen jetzt die Tür von dem Schloss. Dann sollte vielleicht einer die Tür halten, weil wenn die Tür plötzlich weg ist und runterfällt, kann sie dem, der arbeitet, auf die Füße fallen. Oder
ist die Tür schwer.
Oder vor allen Dingen kann sie ins Wageninnere reinrutschen, wie auch immer. Und da sitzt ja unser Patient, der nicht unbedingt Gesellschaft von der Tür kriegen will. Und somit sollte dann der zweite Mann diese Tür halten, beziehungsweise dann in eine gewisse Richtung lenken.
So, das Gleiche kann man natürlich dann mit der Hecktür machen oder mit der zweiten Türe. Das Vorgehen ist im Prinzip das Gleiche. Man kommt nur viel leichter an die Scharniere hin, weil die vordere Tür ja schon weg ist. Und dann gibt's die Möglichkeit, diese B-Säule, also die Säule, an der die Fahrertür festgemacht ist, außer man hat Flügeltüren, also die B-Säule einfach mal wegzumachen. Einfach so wegmachen ist gut gesagt, weil die ist teilweise richtig stabil in die neuen Fahrzeuge. Hat richtig breiten Fuß unten, also wo es in das Bodenblech reingeht, ist die richtig, richtig breit. Also da kommt man mit der Schere eigentlich fast gar nicht mehr mit einmal durch.
Muss man einen sogenannten V-Schnitt setzen, eventuell auch über mehrere Schneidpunkte hinweg. Also ein V-Schnitt ist so, der wird von zwei Seiten dann angegangen und eben wie ein V in dieses Blech eingeschnitten. Und
wobei
so,
man sagen muss, man schneidet dann eher ins Bodenblech rein. Also nicht durch die Säule, sondern ins Bodenblech, weil man da einfach viel leichter durchkommt.
Also so eine Säule, die kann eben mit einem sogenannten Mehrphasen-Wabenstahl verarbeitet sein. Also es ist ein Stahl, der aus verschiedenen Phasenstählen gefertigt ist und als Wabe extrem viel Kraft aufnehmen kann. Also da gibt's zig Bilder im Internet von wirklich Rettungsscheren, wirklich große Rettungsscheren, die da einfach gebrochen sind, weil sie durch den Stahl nicht durchkommen.
Da eben auch wieder der Hinweis, einfach mal die Schere arbeiten lassen, also wenn sie mal nimmer weiterkommt, einfach mal ein bisschen draufbleiben noch, bis dieser Druckumschaltpunkt kommt. Und wenn sie dann wirklich nimmer kann, dann muss man einfach nochmal entweder weniger weit reinfahren, dass sie weniger Blech durchschneiden muss oder einfach anders ansetzen nochmal. So, jetzt die Säule wegzumachen ist unten jetzt vielleicht nicht so ein großes Problem. Oben kommen wir jetzt langsam in die Region Airbags.
Das heißt, Airbags, Gurtstraffer.
Gurtstraffer sowieso, die sind also auch pyrotechnisch. Das heißt, da ist ein kleiner Sprengsatz im Prinzip drin, der den Gurt dann runterschießt. So kann man sich das vorstellen. Und gerade die Airbags oben, also in der B-Säule oben, können Steuergeräte drin sein, können Gaskartuschen drin sein, die also die Airbags antreiben, können diese pyrotechnischen Treibsätze drin sein. Ich möchte jetzt da nicht so viel Panik verbreiten, weil wir haben mal in so eine Gaskartusche reingeschnitten, beim ADAC damals, bei so einem Schneidtraining. Das war jetzt da in dem speziellen Fall relativ unspektakulär. Also die hat halt einfach abblasen.
Also gibt es ein Video bei YouTube, verlinken wir.
Das werden wir auf jeden Fall in die Shownotes reinhängen. Da sieht man das ganz eindrucksvoll, wie uneindrucksvoll das ist.
Wie Sie sehen, sehen Sie nicht.
Ja, genau.
Warum Sie nicht sehen?
Wobei man sollte sich da nicht drauf verlassen. Also es kann durchaus auch zum Beispiel Pyrotreibsätze geben, die dann einfach hochgehen. Und da daneben zum Stehen macht mit Sicherheit keinen Spaß. Also da sollte man sich vorher informieren, wo diese Dinger sind. Wie kann man sich informieren? Einfach mal die Verkleidung wegnehmen. Das ist also schon das Einfachste, diese schöne Kunststoffverkleidung einfach mal wegreißen. Da gibt's ja so Spezialwerkzeuge von diverse Herstellern, Heberle zum Beispiel von Weber Hydraulik. Das ist einfach ein Schraubenzieher, wo vorne ein Loch drin ist, also ein Spezialwerkzeug für diese Klipse, die da verwendet werden. Also einfach mal die Verkleidung in dem Schneidbereich wegmachen und schauen, wo schneide ich da überhaupt rein. Weil vielleicht sieht man dann auch, oder ist ja noch eine Karosserieverstärkung, das sind also so dicke, hochfeste Stahlrohre. In die, wenn man reinschneidet, wird man ziemlich alt aussehen, weil die bringt man nicht durch. Also an denen sollte man dann immer vorbeischneiden. Nochmal der Verweis auf die Rettungskarte, da steht es übrigens drin, wo man am besten schneidet und wo man nicht schneiden sollte. Also das ist dann eine extreme Hilfe, das Ganze. Gut, dann haben wir unsere B-Säule heraus.
Genau, die hintere Tür, hat wir vorhin schon besprochen, ist auch draußen. Das heißt, wir haben jetzt diesem Fahrzeug von der A-Säule bis zur, meistens ist es die C-Säule, also wirklich bis zum Heck, komplett geöffnet. Jetzt kann man, jetzt, wenn man sich das mal vorstellt, wenn man das Fahrzeug anguckt, man hat jetzt vorne den Sitz, man hat eventuell die Rücksitzbank und da sitzt dieser Patient, den wir haben, komplett frei da drin. Das ist jetzt ein wunderbarer Vorteil für uns, weil wir kommen ungehindert von einer Seite komplett an diesen Patienten.
Ja, mal abgesehen vom Fußraum, weil der wird jetzt nämlich nur ein bisschen interessant. Da gibt's also dann diese Tricksereien mit Entlastungsschnitte und mit die Rettungszylinder dann den Vorbau vordrücken. Das sollte man sich vorher Gedanken machen, wenn man die B-Säule wegschneidet, weil der Rettungszylinder an der B-Säule unten angesetzt wird. Das heißt, wenn man das vorhat, das heißt, es ist absehbar, dass man den Vorbau vordrücken muss, dann sollte man vielleicht die B-Säule nicht ganz unten am Bodenblech abschneiden, sondern vielleicht nur 15 cm, 20 vielleicht stehen lassen, dass man da einen Punkt hat zum Ansetzen. Da gibt's dann nur so Würgereien wie den Schwelleraufsatz mit dem Spreizer am Bodenblech fest zum Klemmen oder sowas. Das sind, ja, ich sage jetzt mal Notlösungen, weil so der Bringer ist es wahrscheinlich nicht. Aber das sollte man sich vorher Gedanken machen.
Wenn es nicht anders geht, dann muss man
natürlich, wenn es nicht anders geht, muss man sie immer improvisieren und sich irgendwie zum Helfen wissen.
Besonderheit ist jetzt, ich nehme an, ich habe ein Coupé beispielsweise, das hat nur zwei Türen. Was heißt, um nach hinten zu kommen, müsste ich den Sitz vorklappen. Da kann ich jetzt nach hinten keine Tür rausspreizen, um nach hinten reinzukommen. Und da kann man jetzt sogenannte dritte Öffnung schaffen. Das heißt, man schneidet, man entfernt die erste Tür, also die Fahrertüre oder die Beifahrertüre, je nachdem, und schneidet dann von hinten oben in das Blech ein. Und so, dass man nämlich dieses komplette Blech, was da noch steht, hinten am Fahrzeug, rausklappen kann.
Man kann da den Spreizer ganz gut als Hebel nehmen. Also das haben wir auch schon eingesetzt. Einfach den Spreizer an das Blech ansetzen und zusammendrücken. Also nicht so wie sonst auseinanderfahren, sondern als Zange nehmen. Dann hat man da noch mal ein bisschen Verlängerung an dem Blech. Also kann sich da auch richtig zu zweit oder zu dritt hinhängen, kriegt da richtig Kraft drauf. Das funktioniert sogar relativ gut. Wir haben das auch schon ausprobiert an einem Schrottauto, diese dritte Tür. Also das ist wirklich eine schöne Geschichte. Es geht relativ schnell. Also man meint da, man muss da so sich vorarbeiten, aber es geht doch relativ schnell, bis man da entsprechend weit rausbiegen kann. So, ja, jetzt bleibt eigentlich bloß noch das Dach.
Richtig.
Sollen wir das noch wegmachen?
Ja, machen wir es weg.
Ob wir das dann wegmachen, das ist übrigens Entscheidung wieder vom Notarzt. Wenn der jetzt sagt, ich muss den achsengerecht retten wegen Wirbelsäule oder sonst was, dann muss man den also nach oben rausbringen, da geht es zumindest am einfachsten. Und dann nimmt man sich einfach die 2-3 Minuten Zeit und zwickt diese paar Holme nach oben ab.
Wichtig ist da, dass man über die Holme, die man abgezwickt hat, da mal so ein Hüterli, so ein Überzieher drüber setzt, dass man sich eben nicht dran verletzt, weil die Dinger sind extrem scharf. Wenn man Blech da durchgeschnitten hat, da kann man sich leicht dran verletzen.
So, jetzt kommen wir wieder zum Glasmanagement. Da ist es also jetzt nötig, für die A-Säule durchzuschneiden, die Frontscheibe schon durchgesägt zu haben, weil da kann man schneiden, so viel man will. Das Dach wird immer nur an der Frontscheibe hängen. Das heißt, die sollte dann in dem Moment durch sein. Und dann geht man einfach einen Holm nach dem anderen durch und zwickt die ab. Wobei man sich bei den letzten dann Gedanken machen sollte, was das Dach dann macht, weil auch das wiegt einiges. Das heißt, es sollten entsprechend viele Leute dann da sein und dieses Dach auch halten. Am einfachsten ist es, wenn man die C-Säule nicht ganz durchzwickt, sondern da ein bisschen was stehen lässt, dann kann man das nämlich einfach wie eine Dose nach hinten aufmachen.
Was dann wichtig ist, immer den Unterbau kontrollieren, weil sobald ich an diesem Fahrzeug arbeite, sobald ich eine Tür rausspreiz, sobald ich jetzt anfange, an dem Dach zu arbeiten, verändert sich das Fahrzeug. Das kann sich verwinden, das kann durch die Verformungen vom Unfall irgendwie anders darlegen und der Unterbau kann locker werden. Was heißt, es sollte immer jemand ein Auge auf den Unterbau haben. Wie verhält er sich? Was passiert? Da hebt sich das Fahrzeug von dem Unterbau hoch, da muss man sofort unterbauen. Und gerade wenn man das Dach eben entfernt, das ist ein extrem tragendes Teil an dieser ganzen Konstruktion. Und das kann natürlich sein, sobald das Dach weg ist, dass das Auto zusammenknickt. Das heißt wirklich, dass das Heck und der hochkommt, beziehungsweise dass der Motor vorne absackt und dass sich das ganze Fahrzeug bewegt. Und das muss man eben durch den Unterbau dann sicherstellen, dass eben das nicht passiert.
Das ist ganz nützlich, wenn man daran die umstehenden Leute, die ja sowieso wahrscheinlich, also Stichwort Rettungstraube, meistens ja bloß daneben stehen und gucken, dass man da einfach zu zwei, drei Leute sagt, ihr seid zuständig für den Unterbau. Wenn sich was bewegt, melden und neu unterbauen. Also das Ganze einfach überwachen. Da kann man ganz, ganz gut Aufgaben verteilen und diese Rettungstraube auch ein bisschen ja, begrenzen, sage ich jetzt mal. Weil es ist ja doch für einen normalen Feuerwehrler, auch jetzt bei uns, einen Unfall hat man jetzt zum Glück nicht so oft, ganz vorne dabei sowieso nicht. Dann ist es doch recht interessant, was da so alles abgeht und jeder möchte da mit dabei sein und mit hinlangen und mit hingucken. Und also das sollte man dann doch ein bisschen auch als Einsatzleiter dann ein bisschen im Griff haben, weil der Gruppenführer ist eigentlich damit beschäftigt, da vorne das alles zum Koordinieren, der sollte für sowas eigentlich nicht noch belastet werden. Also das wäre ganz gut, wenn das am besten natürlich die Mannschaft unter sich klären kann, dass das erst gar nicht entsteht.
Auf jeden Fall, ja.
Auch der Einsatzleiter ist dann so eine Geschichte, der das dann einfach ein bisschen...
Wir sprechen das bei uns in den Ausbildungen, in den Übungen auch wirklich regelmäßig an und sagen, ja, wirklich mal entfernen vom Fahrzeug. Und wir sehen es im Einsatz, es passiert immer wieder. Also ja, da steht der Einsatzleiter vorne mit dran, weil er gucken muss und was Sache ist. Dann steht der Gruppenführer mit dabei, der den Leuten, die jetzt schneiden, da Anweisungen gibt. Dann steht beispielsweise noch jemand dran, der jetzt in irgendwas hält. Dann hast du den, der drin ist, der betreut. Dann hast du noch mindestens einen vom Rettungsdienst, der dran steht. Dann hast du den Notarzt, der mit dabei steht. Und schon hast du mal 5, 6, 7 Leute schon wieder um das Fahrzeug rumstehen, die da eigentlich alle dran arbeiten. Und somit hast du da immer eine Riesenmenge an Leuten. Jetzt kommen noch 2 Schaulustige dazu oder die Verwandten, die plötzlich dazukommen. Ja,
und schon stehen sich alle im Weg.
Genau.
Also das ist ein bisschen so das Problem, was man einfach ja im Griff haben sollte. Also wenn wir das Dach dann endlich weg haben und unser Verletzter da wunderbar rausgekommen ist und der sich da bestimmt darüber freut, dass wir so tolle Arbeit geleistet haben, dann geht's erstmal ans Aufräumen. Das heißt, man räumt einfach das ganze Zeugs irgendwie wieder in das Auto rein für den Abschlepper. In dem Zusammenhang fällt mir gerade ein, was mache ich eigentlich mit dem ganzen Zeugs, was ich von dem Auto wegschneide? Da ist es sehr sinnvoll, eine Schrottablage zu definieren. Also einfach zum sagen, hier 5 Meter hinterm Auto ist Schrottablage. Das heißt, alle Teile, was da weggeschnitten werden, kommen dahin. Dann liegen sie nicht im Weg rum. Und man hat wieder eine Aufgabe für einen Schaulustigen, nämlich die ganzen Kleinteile dahin zum Tragen.
Also ich hatte das selber mal, wir hatten geschnitten und dann war in der Übung. Dann haben wir gesagt, ja, hier, nimm mal. Und er legt das irgendwo hin und ich gehe 2 Schritte zurück und fliege fast über das Teil drüber.
Ja, das ist natürlich nicht so toll. Also das sollte ganz am Anfang gleich definiert werden. Hier ist Geräteablage, hier ist Schrottablage. Dass hier gleich die Räume geordnet sind, nennt man das dann. So, unsere Räume sind inzwischen auch geordnet.
Ja. Patient ist befreit, ist im Rettungswagen, wird versorgt.
Die Uhr zeigt 40 Minuten.
Da brauchen wir uns nicht mehr drum kümmern. Das Fahrzeug ist soweit versorgt, Brandschutz ist sichergestellt, es läuft nichts mehr aus soweit, alles ist gebunden. Abschlepper kommt, nimmt das Fahrzeug auf. Die Feuerwehr kehrt im Endeffekt noch zusammen. Beziehungsweise, wenn es mehr verschmutzt ist, dann sollte eben die Straßenmeisterei das dann weiter übernehmen. Das ist immer so ein bisschen der Streitpunkt. Wer macht denn jetzt die Straße endgültig sauber? Bei uns ist es jetzt so entschieden, dass das eben die Straßenmeisterei macht, zum Großteil, weil die muss dann die Straße auch wieder freigeben.
Das darf übrigens die Feuerwehr nicht machen, Straßen freigeben. Wir dürfen bloß sagen, wir sind jetzt fertig und übergeben die Einsatzstelle dann entweder an die Polizei oder an die Straßenmeisterei oder wer auch immer. Und die Straßenmeisterei prüft dann, ob eben die Griffigkeit von dem Straßenbelag überhaupt gegeben ist. Und kann dann sagen, jetzt ist die Straße wieder uneingeschränkt befahrbar. Da bedienen wir uns diese Ölspurschilder. Also wir stellen, gut, auf der B17 jetzt nicht, da stellt sich Straßenmeister selber auf, da dürfen wir sie gar nicht hinstellen. Aber jetzt auf unsere Ortsstraßen zum Beispiel, wenn wir eine Ölspur abgebunden haben, werden da Straßenschilder, oder ja, diese Ölspurschilder eben hingestellt. Und dann wird das bei uns durch den Bauhof, durch den Straßenmeister geprüft, ob diese Straße wieder befahrbar ist. Und der darf dann sagen, jetzt könnt ihr sie wieder wegnehmen. Also das ist auch so Gesetzesgeschichte, wo man eigentlich gar nicht dran denkt, so als normaler Feuerwehrmann, sage ich jetzt mal, ja, passt schon, die Straße ist jetzt wieder sauber. Aber was da überhaupt dahinter steckt, das denken eigentlich die wenigsten dran. Wie beim Brandeinsatz auch, wenn man an ein Unfallauto hinkommt, ist es immer nicht blöd, wenn man sich ungefähr merkt, wie man das Ganze vorfindet. Das ist für die Polizei ganz nützlich, gerade bei Brandursachenermittlung, ob jetzt zum Beispiel ein Herd eingeschalten ist oder ob irgendwelche, wo das Feuer jetzt genau ist oder wie auch immer, ob irgendwelche Türen auf sind. Das sollte man sich also schon ein bisschen einprägen. Beim Auto ist es zum Glück nicht ganz so viel, was man sich merken muss. Aber es wäre zum Beispiel gar nicht blöd zu wissen, wer ist jetzt, wenn die Polizei jetzt noch nicht da ist, wer ist jetzt überhaupt gefahren? Wer ist wo drin gesessen? Ist der Radiomotz laut, dreht lauter so Geschichten? Also das ist alles, was die Polizei vielleicht interessieren sollte. Also einfach beim Hinkommen mal so ein bisschen das Gesamtbild einprägen. Das kann sein, dass das im Nachhinein der Polizei noch helfen kann.
Teilweise macht die Polizei ja auch dann ein bisschen größere Unfallaufnahmen, also Bilder machen sie immer davon. Wir hatten auch schon Einsätze, wo sie dann mit dem Polizeihubschrauber die Einsatzstelle von oben fotografiert haben. Da waren wir, glaube ich, 6 Stunden auf dem Einsatz draußen, weil da gab es auch einen Toten eben, der diesen Unfall nicht überlebt hat. Gut, Tote, die einen Unfall überleben, gibt es eher selten. Und da war dann auch die Entscheidung von der Staatsanwaltschaft, ja, wir fotografieren den Einsatzort jetzt von oben und Riesenaufnahme, und da durften wir halt nichts machen an dieser ganzen Sache, bis da die sämtliche Spuren aufgenommen waren und so weiter und so fort.
Ja, also da auch ein bisschen dran denken, nicht einfach sagen, ja, wir schieben jetzt das Auto auf die Seite. Also das ist immer nicht so toll. Das sollte man sich also dann schon gut merken, wie das alles dran stand.
Also wir sehen es jetzt schon, während wir beim Brandeinsatz eigentlich selber so die Herrschaft haben als Feuerwehr und sagen, ja, wir machen jetzt das und das und das, und dann ist das Feuer aus und dann darf mal überhaupt jemand anders an diese Sache ran, ist es beim Unfall viel mehr Absprache mit den anderen. Was heißt, Patientenrettung hat eigentlich am meisten der Notarzt das Sagen, und beim Aufräumen hat eigentlich noch viel mehr die Polizei das Sagen, weil wenn die sagt, geht mal bitte weg, wir müssen das erst aufnehmen und vorher kehrt hier keiner, dann hat hier auch vorher keiner zu kehren.
Das ist mit der Absperrerei das Gleiche. Also eigentlich darf die Feuerwehr nur absperren, solange die Polizei nicht da ist. Man hört ja mit dem Radio, die Feuerwehr leitet um. Das ist, ja, man macht's halt, aber eigentlich hat absperrtechnisch die Polizei das absolute Sagen. Das heißt, wenn die sagen, wir lassen jetzt den Verkehr einspurig durch, dann kann die Feuerwehr vielleicht nur sagen, ja, aber da ist noch so viel Zeug, da brauchen wir noch eine Viertelstunde, dann kann man sich da ein bisschen absprechen. Aber im Endeffekt, verkehrstechnisch haben die das Sagen. Also man muss sich da auch ein bisschen zusammenraufen, ein bisschen zusammenreißen, dass man da nicht so den großen Feuerwehrle, ich darf jetzt alles raushängen lasst. Ja, ich denke, wir haben so größtenteils jetzt einmal einen Durchmarsch alles besprochen. Was heißt alles?
Ja, mal überflogen. Für die Dreiviertelstunde. Ja, überflogen. Wenn es da noch Fragen dazu gibt, einfach die aktuelle Folge kommentieren oder über Facebook oder ähnliches. Man findet uns auch auf Facebook. facebook.com/feuerfrei-podcast. Da kann man dann auch noch Fragen stellen oder nochmal nachfragen. Dann kann man das in der nächsten Sendung nochmal klären, wenn da noch was offen ist.
Ja, wir sind auch gern für spezielle Fragen offen. Also wir haben unsere Leute auch beim ADAC, wir haben da so Connections. Das heißt, wenn da wirklich sehr spezielle Sachen kommen, dann können wir das gerne auch irgendwie...
Immer her damit, wir recherchieren für euch.
Weiterleiten und recherchieren, das ist ja für uns auch interessant. Wir lernen ja auch ständig dazu. Also es gibt ja nichts, was kein Einsatz, wo nicht irgendwas Neues dabei wäre. Also von dem her, immer her damit. Mit die Fragen.
Die Shownotes findet ihr bei uns auf der Homepage. Das ist www.feuerwehr-königsbrunn.org/feuerfrei. Wir gehen jetzt zum Essen.
Essen ist ganz wichtig.
Stefan freut sich immer über Essen.
Ohne Mampf kein Kampf.
Ohne Verpflegung keine Bewegung.
Richtig. Deswegen bewegen wir uns Richtung Spaghetti.
Spaghetti.
Und wünschen euch nach der doch etwas längeren Sommerpause eine schöne Vorfreude auf die nächste Folge. In diesem Sinne.
Feuer frei.
Erwischt.
Ja, ich habe jetzt nicht mitgekriegt, dass du mich was fragen wolltest.
Ja, passt schon.
Ja, ist schon gut. Ich hab's verstanden.
Warum eigentlich Unterbau?
Ja, warum Unterbau?
Kann ich anfangen, wenn man da drum spreizt?
Warum eigentlich Unterbau?
Ja, warum eigentlich Unterbau?